Hypertensive Entgleisung ist also ein Thema, mit dem viele kämpfen, nämlich vor allem mit dem viele kämpfen, wann sie was tun müssen und ob sie was tun müssen. Ganz kurz nur zur neuen Klassifizierung der Hypertonie, die eigentlich der alten Klassifizierung entspricht. Aber die Guidelines sind neu aufgelegt worden, 2018 jetzt. Und im Prinzip spricht man bei der Office-Blutdruckmessung, das heißt bei der Blutdruckmessung im Krankenhaus oder in der Ordination, alles was größer gleich 140 oder größer gleich 90 ist, spricht man von der Hypertonie. Bei den Selbstmessungen der Patienten ist der Cut-off ein bisschen anders. Da gilt 135 zu 85, also alles was unter 135 und unter 85 ist, ist normal. Und alles was drüber ist, wird als Hypertonie bezeichnet. Es gibt dann noch die isolierte Hypertonie, aber an der Klassifizierung hat sich an und für sich nicht wirklich viel geändert. An der Blutdrucksenkung selber sollte man danach trachten, nicht unbedingt unter 120 abzusenken. Das ist auch eine Empfehlung, die eher neu ist, muss man sagen, und an die man sich halten sollte. Und bei älteren Patienten sind durchaus auch höhere Blutdruckwerte durchaus auch noch zu akzeptieren. Aber wir sprechen jetzt über die hypertensive Entgleisung und den hypertensiven Notfall. Was ist eine hypertensive Entgleisung oder hypertensive Krise? Auch als akzentuierte Hypertonie wird das manchmal bezeichnet. Ist nichts anderes als eine deutliche Blutdruckerhöhung ohne akuten Organschaden bzw. ohne ausgeprägte Symptome. Also das heißt, wenn Sie einen Patienten haben, der hypertone Blutdruckwerte hat und diese hypertonen Blutdruckwerte nur deshalb weiß, weil er gemessen hat oder weil die Schwester gemessen hat und dem geht's gut und der ist klinisch asymptomatisch und der hat nicht irgendwelche ausgeprägten Symptome, so ist mein Handlungszwang, einmal etwas hintanzustellen und ich kann mir das in Ruhe anschauen, was der für Medikation hat und unter Umständen an der Medikation was verändern, damit das halt nicht mehr passiert, den Blutdruck quasi einstellen. Anders ist beim hypertensiven Notfall. Da hat der Patient Symptome. Der Patient ist symptomatisch, sei es in Form von Stenokardien, sei es in Form von Luftnot, sei es in Form von Kopfschmerzen, sei es in Form von Thoraxschmerzen, Bauchschmerzen zum Beispiel beim infrarenalen Aortenaneurysma. Also der hypertensive Notfall, der kann durchaus deutliche Beschwerden machen. Die Blutdruckwerte, die Höhe der Blutdruckwerte, das ist immer etwas Relatives. Es gibt Patienten, die spüren einen Blutdruck von 150 zu 100 und fühlen sich unwohl. Und es gibt, ich habe mal eine Patientin gehabt, die bei einem Blutdruck von unter 160 systolisch bewusstlos. Aber die war halt einfach Blutdruckwerte von 200, 210, 220 gewohnt. Also man kann das nicht alles über einen Kamm scheren. Und das macht das Ganze einerseits interessant, auf der anderen Seite müssen Sie einfach auf den Patienten eingehen, den Patienten anschauen, mit dem Patienten reden und schauen, wie es dem geht. Um das kommen Sie in der Medizin nicht herum und das ist eines der entscheidenden Dinge in der Medizin. Und genauso ist es bei der Hypertonie und bei der hypertensiven Entgleisung und im Notfall. Die hypertensive Entgleisung selber kann mit allem Möglichen einhergehen. Klassische Symptome der Hypertonie ist der Druck im Kopf, die Kopfschmerzen, dann Druck hinter den Augen, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, innere Unruhe. Das sind alles so Zeichen, dass der Blutdruck einfach schlecht eingestellt ist. Das gehört einfach dazu, ist aber wegen dem kein Notfall. Das sind Patienten, die Sie in einer Ordination täglich sehen. Das sind Patienten, wo Sie die Blutdruckmedikation abändern müssen, verändern müssen, sich irgendwas einfallen lassen müssen, damit das halt nicht zustande kommt und nicht auftritt. Aber auch im Nachtdienst ist es kein Notfall. Da ist der Handlungsbedarf etwas eingeschränkt, die Medikation gehört geändert, vielleicht gibt man ihm irgendwas dazu, aber es ist weder der Bedarf da, dass man ein Nitrospray verwendet, um den Blutdruck rapid zu senken, mit dem viele kriegen massive Kopfschmerzen dann da drauf, dann hat er halt vom Nitro die Kopfschmerzen und nicht mehr vom Blutdruck. Es gibt früher, weiß nicht, gibt es das Buconif, gibt es das noch am Markt? Ich weiß das gar nicht. Das war ein Nifedipin, das man auch als Spray geben konnte, was den Blutdruck dramatisch auch gesenkt hat. Also wenn Sie keinen Handlungszwang haben, dann halten Sie sich mit diesen Dingen zurück. Es ist nicht notwendig. Sie können in dieser Situation die Medikation abändern, die Einstellung vernünftig ändern, unter Umständen am Abend was dazugeben, dass er in der Nacht nicht solche Blutdruckstörungen hat. Aber der Handlungszwang hält sich in Grenzen. Einfach beruhigende Maßnahmen reichen oftmals, damit der Blutdruck wieder abgeht. Wenn Sie mit dem Patienten reden, reicht es unter Umständen, dass der Blutdruck wieder normal wird. Sie können irgendwelche Benzodiazepine geben in Form von Tropfen, Pacetan oder was auch immer. Wenn sie beruhigen, wenn sie den Patienten beruhigen, dann ist in der Regel auch der Blutdruck wieder herunter. Also ohne klinische Symptomatik, ohne dass der Patient hier in irgendeiner Form beeinträchtigt ist, ist der Handlungszwang nicht wirklich maximal gegeben und Sie können das in Ruhe abhandeln und die Medikation und Therapie ändern. Ja, was ist nicht erlaubt in der antihypertensiven Therapie? Gut, was ist nicht erlaubt? Beta-Blocker bei AV-Block zweiten Grades, wenn man das den Beta-Blocker bei AV-Block zweiten Grades zur Therapie zusätzlich verwendet, dann besteht die Gefahr, dass der AV-Block dritten Grades wird. Also das ist nicht wirklich hilfreich, wird der Patient nicht dankbar sein. Aldosteron-Antagonisten bei einer errechneten glomerulären Filtrationsrate von unter 30 ist an und für sich kontraindiziert. Da muss man vorsichtig sein. Warum? Wegen der Hyperkaliämie. Ja, also das ist einmal eine Sache, die auch nicht gemacht werden sollte. Kombination aus Beta-Blocker und Verapamil ist auch richtig, sollte auch nicht gemacht werden. Also das ist nicht erlaubt. ACE haben wir bei renaler Funktionseinschränkung. Viele Kollegen sagen, renale Funktionseinschränkung ist eine Kontraindikation. Blödsinn, falsch. Ganz einfach, gerade da gehört der AC-Hämmer gegeben, um die Niere zu schützen, um die Niere vor der Proteinurie zu schützen, vor einer weiteren Progression der renalen Funktionseinschränkung zu schützen. Sie werden, wenn Sie einen AC-Hämmer bei Funktionseinschränkung bei renaler geben, wahrscheinlich einen leichten Kreatininanstieg verzeichnen. Der geht wieder zurück, wenn Sie den AC-Hämmer wegtun. Also im Gegenteil, das ist eine Indikation für den AC-Hämmer. Und Beta-Blocker bei COPD, habe ich auch schon gesagt, das ist keine Kontraindikation, darf durchaus gegeben werden. Gut, dann zur hypertensiven Krise, zum hypertensiven Notfall. Im Prinzip kann alles passieren. Der hypertensive Notfall mit sehr hohen Blutdruckwerten kann verbunden sein mit einem Insult, ischämisch, hämorrhagisch, mit einer Blutung, egal ob thorakal, abdominell, im Hirn, das ist ganz egal. Akute Linksherzinsuffizienz kann auftreten, das ist ganz, ganz unterschiedlich bei den Patienten. Kollagenosen, systemische Sklerose ist eine spezielle Form des hypertensiven Notfalls, die sogenannte Sklerodermie-Krise gibt es dann. Das ist das einzige wirksame Medikament, der AC-Hämmer. Das sind alles Dinge wichtig, vor allem auch Intoxikation an Kokain, Amphetamine, Ecstasy, das macht auch gewaltige hypertone Blutdruckwerte neben der Exikoseform des Ecstasy. Rebound-Phänomene gibt es natürlich noch, Absetzen von Antisympathikotonen, Antihypertensiven. Postoperativ kann es auftreten, schwere Verbrennungen, die sind sowieso in Spezialzentren, neigen auch zu hypertensiven Krisen. Also das Feld, was Ihnen begegnen kann bei einer wirklichen hypertensiven Krise, beim hypertensiven Notfall, ist sehr, sehr breit. Interessanterweise steht in den Guidelines, dass Sie unbedingt eine Fundoskopie machen sollten, um zu schauen, ob der Blutungen hat im Augenhintergrund. Ich kann Ihnen sagen, rufen Sie einmal einen Augenarzt an in der Nacht, der soll das machen. Die Dringlichkeit ist wirklich hintanstehend. Also ich weiß nicht, warum man das macht. Das ist einfach nicht praxisgerecht. Ja. Also vergessen Sie das. Sie werden eh keinen Augenarzt finden, der das macht. Wichtig ist das 12-Ableitungs-EKG, wichtig ist die Laboranalyse und vor allem bei jungen Frauen ist wichtig der Schwangerschaftstest. Also bitte immer den Schwangerschaftstest wirklich im Kopf haben, vor allem bei jungen Frauen mit hypertensiver Krise. Es kann eine Präeklampsie oder Eklampsie dahinter stecken. Das sollte auf alle Fälle hinterfragt werden. Aber nicht nur fragen, ob sie schwanger ist, sondern bitte auch den Test machen. Es gibt immer Überraschungen. Was brauchen Sie noch in der hypertensiven Krise? Dann kommt es natürlich in erster Linie auf die Klinik an. Wie präsentiert sich der Patient? Was hat er für Beschwerden? Das ist das Entscheidende, wie mein weiteres Vorgehen ist. Brauche ich Echokardiografie? Brauche ich ein CT, weil der heftige Thoraxschmerzen hat? Brauche ich irgendeinen abdominellen Ultraschall? Das ist einfach eine Sache, die dann von der klinischen Situation abhängig ist. Was ist wichtig zu beachten? Beim hypertensiven Notfall muss die Therapie natürlich sofort beginnen. Das heißt, da haben Sie Handlungsbedarf, da haben Sie auch einen Handlungszwang. Weil dem Patienten geht es schlecht und der ist schwer hyperton. Mit der Blutdruckabsenkung sollten Sie vorsichtig sein. In erster Linie werden Sie natürlich eine IV-Therapie einleiten, weil intravenös wirkt das Ganze schneller als oral. Oral ist immer so eine Frage, wenn man zusätzlich eine Tablette gibt, da ist sehr viel Placebo-Effekt dabei. Wenn man bei dem Patienten, der noch nie ein Norvasc oder Amlodipin gehabt hat und dem das dazu gibt und sagt, jetzt wird der Blutdruck runtergehen, so ist das Wunschdenken, weil die Wirkung kommt nach 5 bis 7 Tagen in der Regel. Also die orale Therapie ist in dieser Situation sicherlich nicht das Gelbe von Ei, da ist was Effizienteres gefragt. Hypertensives Lungenödem ist natürlich, und die Aortendissektion, das sind zwei Ausnahmen, wo man wirklich schauen muss, dass man seinen Blutdruck runterkriegt, um den Herzmuskel einerseits zu entlasten, beziehungsweise um nicht das komplette Zerreißen der Hauptschlagader zu fördern. Das heißt, hier ist die Blutdrucksenkung auch unter 120 zu 80 durchaus angezeigt und anzuraten, dass der Blutdruck wirklich kontrolliert abgesenkt wird und gesenkt wird. Das heißt, Idealwerte brauche ich mit Ausnahme vom hypertensiven Lungenödem und bei einer Aortendissektion nicht anstreben. Ich brauche nur sowas anstreben, dass dem Patienten wieder halbwegs gut geht und der besser ist. Und es sollte auch ein Monitoring gegeben sein, um den Patienten hier entsprechend zu therapieren. In den Guidelines der Europäischen Gesellschaft sind einige Medikamente angeführt, die Sie verwenden können. Das, was Sie in der Praxis in der Regel verwenden werden, ist das Nitroglycerin, Nitropol intravenös. Geht sehr gut zum Steuern mittels Perfusor, kann man das sehr gut triggern. Das andere ist das Urapidil, das Eprantil, das in der Praxis sehr häufig verwendet wird, das auch so als IV-Applikation gibt und hier verwendet werden kann. Nicardipin gibt es bei uns in Österreich nicht, deshalb habe ich das durchgestrichen. Natrium-Nitroprusid gibt es nur auf Klinikanforderungen, also das kommt für Sie auch nicht wirklich in Frage. Das heißt, Sie haben noch eine Auswahl an Beta-Blockern, vor allem das Esmolol. Das Previ-Block ist es, ein kurzwirksamer Beta-Blocker, der auch sehr gut titriert werden kann in der intravenösen Gabe. Es gibt auch das Metoprolol, das Belog IV, das kann auch verwendet werden, ist aber wesentlich länger wirksam. Das heißt, Sie können arbeiten mit dem Nitroglycerin, Sie können arbeiten mit dem Eprantil und Sie können arbeiten mit dem Esmolol, um hier in dieser Situation vor allem den Blutdruck zu senken. Bei Schwangeren mit Eklampsie und Präeklampsie bzw. HELLP-Syndrom steht das Labetalol im Vordergrund, das Trandate heißt es, das auch IV gibt, haben es wahrscheinlich die wenigsten Häuser lagernd, aber vielleicht sollte man es wissen und kennen und auch in der Situation Magnesiumsulfat bei den Schwangeren sehr hilfreich. Also das ist die medikamentöse Auswahl, die Sie eigentlich in der Praxis zur Verfügung haben im Krankenhaus. Da habe ich noch, das ist aus dem Journal für Hypertension 2014 eine Publikation, die online abfragbar ist und jederzeit offen ist für alle und wo sie auch Dosierungen angegeben haben, wie man das spritzt. Wichtig ist bei allen Medikamenten, die sie IV spritzen, dass sie nichts im Bolus geben. Sie sollen das titrieren, sie sollen das langsam titrieren, sie sollen den Patienten dabei beobachten. Mit Ausnahme des Adenosin, wenn man das verwendet für die Diagnostik oder für die Therapie bei Rhythmusstörungen, gibt man eigentlich nichts im Bolus. Adenosin müssen Sie im Bolus geben, weil die Halbwertszeit und die Wirkungsdauer so kurz ist. Aber alle anderen Medikamente kann man titrieren, kann man milliliterweise geben und langsam titrieren. Also das kann man sich aus dem Journal für Hypertonie, Journal of Hypertension, von dem österreichischen Journal 2014 publiziert, herunterladen und sich anschauen, die Medikation. Das ist eigentlich das, was Sie zur Verfügung haben in der Therapie. Und wie gesagt, das Entscheidende ist vor allem die Klinik des Patienten. Wie geht's dem Patienten? Das ist ganz entscheidend. Der Blutdruck selber ist eine Zahl, ein Messwert, der, wenn der Patient asymptomatisch ist, durchaus hoch sein mag. Aber dann kann man eine orale Medikation verändern und abändern. Ist aber nicht gezwungen, da intravenös was zu tun. Zum Lungenödem selber kommen wir nachher noch. Das machen wir jetzt dann separat. Gut, der nächste große Block, Dyspne, Pulmonalembolie und alles andere was noch. Es gibt eine sehr schöne Definition von der Dyspne, von der Luftnot. Das ist schon eine alte Definition, 1923 im British Medical Journal ist das beschrieben worden. Das ist eigentlich nichts anderes als das Gefühl von Luftnot. Das beschreibt Dyspne, mehr ist es nicht. Und die häufigsten Ursachen sind kardiale Ursachen und pulmonale Ursachen. Ja, kardiale Ursachen, was auch immer Dyspne machen kann, können Stenokardien sein, die Dyspne machen kann, können die Herzinsuffizienz sein. Und dann gibt es natürlich pulmonale Ursachen, COPD, Exazerbation, Infektexazerbation ist sehr häufig. Bei Kindern, vor allem Asthma bronchiale, ist da relativ häufig. Und dann kommt die Lungenembolie und dann ist eh schon nicht mehr viel übrig, was Dyspne machen kann. Unterteilen kann man es noch in kardial und pulmonal. Ist natürlich differenzialdiagnostisch von Bedeutung. Kardial sind die klassischen kardialen Erkrankungen, die alle zu einer entsprechenden Dyspne führen können mit Begleiterkrankungen und pulmonal auch die entsprechenden Erkrankungen, die wir schon gehabt haben. Es gibt natürlich akute Situationen wie den Pneumothorax, den Fluidopneumothorax. Sie werden das vielleicht einmal erleben auf der noch herzchirurgischen Eingriffen oder auf der unfallchirurgischen Abteilung, auf der Lungenabteilung vielleicht, aber es sind eigentlich nicht so häufige Sachen im Alltag. Aber man muss daran denken, man muss auf der Hut sein, man muss den Patienten anschauen. Es bleibt immer wieder dasselbe. Es gibt natürlich auch nicht kardiale Ursachen, die entsprechende Dyspne machen können. Hier die metabole Azidose vor allem im Vordergrund, vor allem bei Nierenversagen, renaler Funktionseinschränkungen, Patienten, die in die terminale Niereninsuffizienz rutschen. Hier kann es doch zu einer beträchtlichen metabolen Azidose kommen, wo der Patient durch Hyperventilation versucht, es auszugleichen. Macht natürlich auch das Gefühl von Luftnot. Luftnotanämie, auch was ganz Entscheidendes, ist differenzialdiagnostisch auch wichtig. Auch Eisenmangel steckt oftmals dahinter, vor allem bei Frauen mit einer sehr starken Menstruationsblutung muss man daran denken. Also das sind alles so Dinge, die Luftnot machen, aber das ist alles nichts Akutes. Das ist alles nichts Akutes, für das hat man alles Zeit in der Regel, hier das abzuklären. Das heißt, akut, superakut, chronisch, Dyspne spielt sich in allen Bereichen ab und wir werden uns jetzt dem akuten Teil widmen und zuwenden. Gut, Abklärung der akuten Dyspne, was brauche ich nicht sofort? Okay, ja, sehr gut. Oder fast gut. Aber was brauche ich nicht sofort? Anamnese brauche ich sofort. Kenntnis der Vormedikation ist immer gescheit. Das gehört eigentlich zur Anamnese dazu. Die Lungenfunktion bei der akuten Dyspne wird Ihnen keiner Freude haben, wenn er eine Lungenfunktion machen sollte. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Lungenfunktion gemacht haben. Wenn Sie eh schon keine Luft kriegen und dann eine Lungenfunktion machen müssen, werden Sie mit dem Patienten Schwierigkeiten kriegen. Also das brauche ich auch nicht akut. Die Lungenszintigraphie, sehr wohl, nuklearmedizinische Untersuchung zum Nachweis einer Lungenembolie oder zum Ausschluss einer Lungenembolie, das ist durchaus akut möglich. Die Myokardbiopsie, die brauche ich sicherlich nicht bei der akuten Dyspne, da steht auch die Klinik im Vordergrund und die Therapie der wahrscheinlichen Herzinsuffizienz. Gut, wir haben schon gesagt, Anamnese, klinische Untersuchung, EKG, Blutbefunde, das ist eigentlich alles immer dasselbe in der akuten Diagnostik. Ja, dann wird es schon etwas diffiziler. Echokardiographie ist immer gut. Ja. Das ist, wie gesagt, schnell, informativ, kann man viel nachweisen, viel ausschließen, Arbeitshypothesen entwickeln, Arbeitshypothesen über den Haufen werfen. Also die Echokardiographie, die liefert Ihnen sehr, sehr rasch sehr viele Ergebnisse. Also an das immer denken, wenn Sie jemanden finden, der Ihnen das Echo macht oder Sie machen es selber. Lungenröntgen ist manchmal hilfreich bei der akuten Dyspne. Ja, wenn Sie den Verdacht auf einen Pneumothorax haben, dann ist es durchaus hilfreich. Wenn Sie den Verdacht auf einen Pleuraerguss haben, kann das Thoraxröntgen hilfreich sein. Meistens dauert es extrem lang, bis Sie es kriegen. Sie sind mit der Echokardiographie oder Sonographie wesentlich schneller in der Diagnose eines Pleuraergusses. CT-Sintigraphie gilt vor allem für die Lungenembolie zum Nachweis und alles andere ist dann eigentlich schon hintanzustellen. Unter Umständen eine invasive Abklärung, also sprich eine Herzkatheteruntersuchung, ist aber, wenn wirklich das Symptom der akuten Dyspne im Vordergrund steht, eher selten notwendig. Das heißt, wir haben die Anamnese, die ganz, ganz entscheidend ist, wiederum übliche Fragen, die wichtig sind in der Anamnese bei der Dyspne, vor allem auch Begleitsymptome, hat der Patient eine längere Autofahrt, eine längere Busfahrt, eine Flugreise hinter sich, das sind wichtige Fragen bei der Dyspne, bei der Lungen, bei der eingeschränkten Atmung, vor allem im Hinblick auf eine Lungenembolie. Wichtig auch eine der Fragen ist die nächtliche Atemnot, das habe ich zuerst schon einmal erwähnt. Nächtliche Atemnot, sprich flaches Liegen. Kann der Patient flach liegen oder nicht flach liegen? Wenn er sagt, er kann flach liegen, dann fällt eigentlich die Linksherzinsuffizienz in ihrer Arbeitshypothese schon weg. Kann der Patient sagen, nein, ich kann nicht flach liegen, ich muss mich immer aufsetzen, mir geht es leichter, wenn ich mich aufsetze, dann ist die Arbeitshypothese der Linksherzinsuffizienz sehr hochwahrscheinlich. Also das sind Informationen, die Sie sehr einfach erfahren können und Sie unter Umständen deutlich weiterbringt in Ihrer Arbeitshypothese und der weiteren Abklärung. Natürlich auch, wie lang tritt es auf, in welcher Situation tritt es auf. Das ist alles Dinge, die Sie unbedingt erfragen sollten. Klinische Untersuchung natürlich auch in entscheidender Bedeutung, das haben wir schon gesagt. Dekompensation, wenn es wirklich eine manifeste Dekompensation hört man. Ein interstitielles Lungenödem, wie es am Anfang der Fall ist, wenn das Lungenödem auftritt, das hört man nicht. Da hat der Patient keine Luftnot, aber er beschreibt Ihnen, dass er sitzen mag, dass er stehen mag, dass er sitzen mag, das ist ein klassisches Zeichen. Gut, das ist ganz wichtig. Dann natürlich periphere Ödeme, Aszites spricht eher für Rechtsdekompensation, kann aber natürlich auch eine andere Erkrankung sein. Aber das kann man dann im Hinterkopf halten, dass das gemeinsam mit Dyspne auftritt. Ein paar Worte zur Herzinsuffizienz. Es gibt eine Klassifizierung der Herzinsuffizienz, wo es zwei Gruppen gibt. Das ist die HFrEF, die Heart Failure with Reduced Ejection Fraction, das heißt die mit einer eingeschränkten Linksventrikelfunktion. Das ist der klassische Herzinsuffizienzpatient, der eine schlechte Linksventrikelfunktion hat und dadurch in seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist. Dann gibt es einen Patienten mit der HFpEF. Das ist Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. Das heißt, der hat systolisch eine normale Pumpleistung. Das heißt, die Kontraktion des Herzmuskels ist ganz normal. Aber der Patient hat eine diastolische Funktionsstörung. Das heißt, die Dehnungsfähigkeit, die Elastizität des linken Ventrikels ist gestört. Und somit auch die Füllung des Ventrikels mit Blut. Und wenn die Füllung des linken Ventrikels mit Blut gestört ist, staut er sich nach hinten und hinten ist die Lunge. Also der hat zwar eine normale systolische Funktion, aber eine gestörte diastolische Funktion. Das kann Ursache für akute Dyspne durchaus sein und dann natürlich alle anderen Dinge, die wir schon gehört haben, wie Rhythmusstörungen, aber auch die KHK. Auch eine stabile Angina-Pectoris-Symptomatik kann sich als Belastungsdyspne manifestieren. Da ist Dyspne ein sogenanntes Angina-Pectoris-Äquivalent. Auch das gibt es. Der hat keine Stenokardien, der hat Dyspne. Die Herzinsuffizienz selber nimmt natürlich mit dem Alter zu, nimmt in Österreich auch dramatisch zu. Wir haben in etwa 25.000 Hospitalisierungen pro Jahr, wobei das sicherlich ein Underreporting ist, weil nicht alle wirklich erfasst werden, nicht alle richtig ICD-10 kodiert werden und somit hier die Rate an Hospitalisierungen sicherlich deutlich höher liegt. Auf das möchte ich gar nicht eingehen. Die Ätiologie der Herzinsuffizienz ist vor allem die KHK, die Hypertonie, Herzklappenerkrankungen und Arrhythmien. Das sind die vier, wo eigentlich am häufigsten eine systolische Pumpfunktionsstörung im Laufe der Zeit zustande kommen kann. Hypertonie vor allem dann, wenn es schlecht eingestellt wird. KHK, wenn der Herzmuskel schlecht durchblutet ist. Herzklappenerkrankung, wenn das Blut in die falsche Richtung fließt, bei Insuffizienzen. Oder bei Stenosen, wenn der Herzmuskel gegen diesen erhöhten Widerstand wie bei der Aortenklappenstenose ankämpfen muss. Und dann haben Sie natürlich Vorhofflimmern, eine der häufigsten Rhythmusstörungen oder die häufigste Rhythmusstörung, die auch eine entsprechende Belastungsdyspne und auch akute Dyspne machen kann, wenn es erstmalig tachykardisches Vorhofflimmern auftritt. Lebensdauer der Herzinsuffizienz, was wollen wir erreichen bei der Herzinsuffizienz? Das, was wir erreichen wollen, ist die akute Dekompensation vermeiden, weil man weiß, mit jeder akuten Dekompensation steigt die Mortalität, sinkt die Lebenserwartung des Patienten. Das wollen wir medikamentös erreichen. Dann nochmals die Einteilung, Heart Failure mit der eingeschränkten Linksventrikelfunktion, Herzinsuffizienz mit der normalen Linksventrikelfunktion und dann gibt es noch die Herzinsuffizienz Mid-Range Ejection Fraction. Das ist das, mit dem eigentlich auch niemand was anzufangen weiß. Das hat man geschaffen, um hier Studien voranzutreiben, wie man den Patienten helfen kann. Wirkliche Therapien der Herzinsuffizienz haben wir nur für die reduzierte Auswurffraktion. Da haben wir ein Therapieschema, das funktioniert auch gut. Sowohl für die Midrange als auch Preserved Ejection Fraction ist prinzipiell eigentlich nahezu alles erlaubt, aber eine wirklich etablierte Therapie gibt es für die Patienten nicht. Kurz zu den Symptomen, klassische klinische Zeichen, habe ich schon gesagt, die Luftnot, flaches Liegen geht nicht, der Patient will sich aufsetzen, der Patient steht in der Nacht auf, geht herum und hechelt nach Luft. Eins der schlimmsten Dinge für Patienten, die links dekompensiert sind und eine Lungenstauung haben, sind die Rettungssanitäter, weil die wollen die immer auf die Liege, auf die Pritsche legen und die Patienten kriegen keine Luft. Und das ist ganz, ganz schwierig, weil wenn man im Rettungswagen liegen muss und eh schon keine Luft kriegt, dann ist es schwierig, sich natürlich dem gegenüber durchzusetzen. Aber das ist eine unangenehme Situation. Also denken Sie daran, wenn der sagt, im Sitzen geht es mir leichter, Linksherzinsuffizienz steht im Vordergrund. Alles andere, natürlich kann es über der Lunge zu Auskultationen, zu obstruktiven Rasselgeräuschen kommen, zum Giemann kommen, zum verlängerten Expirieren kommen, durch die Linksdekompensation. Das sind so die klassischen Zeichen. In weiterer Folge und in späterer Folge dann auch, wenn es zu einer Rechtsdekompensation kommt, auch Beinedämme. Aber das ist eigentlich eine späte Phase, wenn nicht der rechte Ventrikel im Vordergrund steht. Das heißt, was brauchen Sie, um das einmal festzustellen, ob der Linksherz insuffizient ist? Wichtig ist die Anamnese. Wichtig ist wieder die körperliche Untersuchung und wichtig ist einmal das EKG. Dann haben Sie einmal eine Basis. Der nächste Punkt ist, wenn eins von diesen dreien, Anamnese, körperliche Untersuchung oder EKG, pathologisch ist, haben wir die natriuretischen Peptide. Die natriuretischen Peptide ermöglichen uns zu sagen oder zu differenzieren, ist die Herzinsuffizienz wahrscheinlich oder können wir es ausschließen sogar. ist ein Ente pro BNP unter 125 oder das BNP unter 35, so ist eigentlich die Herzinsuffizienz als Ursache für die akute Dyspnoe mehr oder weniger ausgeschlossen. Ist es erhöht? Die Cut-off-Values hat man sehr, sehr niedrig gewählt, einfach damit niemand durch die Lappen geht. Ja, aber ist es erhöht, so ist der nächste Schritt einfach die Echokardiographie, um zu schauen, was ist denn Sache und was ist denn wirklich da los. Also das Ente pro BNP oder BNP gibt uns gute Auskunft über die Herzinsuffizienz. Ente pro BNP oder BNP wird produziert dann, wenn die intrakavitären Druckwerte im linken Herzen deutlich ansteigen, auch im rechten Herzen, aber vor allem im linken Herzen, dann kommt es zur Ausschüttung dieser natriuretischen Peptide, die nichts anderes machen sollen, als Flüssigkeit über die Niere ausscheiden. Das ist ein Mechanismus vom Organismus, wie er sich helfen möchte, Flüssigkeit loszuwerden. Da die leitliniengerechte Therapie, ganz klar, Vordergrund ACE-Hämmer und Beta-Blocker, das sind die zwei Therapieschemata, die in der Herzinsuffizienztherapie eingezogen sind. Auch der Aldosteron-Antagonist von entsprechender Bedeutung. Und dann kommen schon Spezialpräparate und andere Vorgangsweisen in Frage. Aber was noch ganz, ganz wichtig ist, und das ist oft die Schwierigkeit, dass die Komorbiditäten, ich habe nur die Komorbiditäten angeführt, wir werden das nicht besprechen jetzt, aber Komorbiditäten sind ganz, ganz wichtig. Eine der häufigsten Todesursachen ist gar nicht so sehr die Herzinsuffizienz, sondern die Komorbidität. Also da müssen Sie auch dahinter bleiben und das mit abklären. Ja, Diuretika. Diuretika sind natürlich bei der Herzinsuffizienz, bei der akuten Dyspnoe und vor allem bei der Linksherzinsuffizienz das Mittel der Wahl. Ist zwar keine Therapie, die das Leben der Patienten verlängert, aber das Leben der Patienten erleichtert. Also es ist eine symptomatische Therapie, hat aber in der Langzeittherapie keinen Einfluss auf die Prognose, in der akuten Therapie natürlich sehr wohl auf die Prognose. Das, was klassischerweise bei der Linksdekompensation, bei der akuten Linksdekompensation intravenös gegeben wird, ist das Lasix oder Furosemid. Das ist ganz klar, dass das intravenös dann gegeben wird. Gibt es natürlich auch in der oralen Therapie, in der Langzeittherapie ganz wichtig. Aber Furosemid oder Lasix, das ist das, was intravenös gegeben wird in der Therapie der akuten Linksherzinsuffizienz. Differentialdiagnose der BNP-Erhöhung. Natürlich ist das nicht immer alles schwarz-weiß zu sehen. Natürlich unter Akutbedingungen, auch ein akutes Koronarsyndrom macht veränderte Druckwerte, enddiastolische Druckwerte in der linken Herzkammer und macht erhöhtes Ente pro BNP. Aber da spielt die Klinik wieder das Entscheidende. Ist der Patient links nicht kompensiert oder hat er irgendein akutes Koronarsyndrom? Also anhand der Klinik lässt sich hier einiges differenzieren. Höheres Alter geht auch meist mit erhöhten BNP-Werten einher. Das ist nur wichtig zu wissen. Bei der Adipositas sind sie meistens erniedrigt, die Werte. Aber auch hier die Klinik wiederum in der Entscheidungsfindung, wie das zu werten ist. Gut, was ist überflüssig in der Diagnostik der Herzinsuffizienz? Perfekt. Wunderbar. Gut, wenden wir uns dem Lungenödem dazu. Das ist etwas, was natürlich dann eine Situation ist, die für Sie und den Patienten unangenehm ist. Was ist ein Lungenödem? Im Prinzip kommt es zu einer Linksherzinsuffizienz, zu einer Linksdekompensation mit einer vermehrten extravaskulären Flüssigkeitsansammlung im Interstitium und unter Umständen auch in den Alveolen. Klassischerweise das Lungenödem, das Sie hören, da ist bereits Flüssigkeitseintritt in die Alveolen geschehen. Das ist das, was Sie klassischerweise bei einem Lungenödem hören. Solange die Flüssigkeit nur im Interstitium ist, kriegt der Patient zwar keine Luft, aber auskultatorisch ist es noch unauffällig für Sie. Da könnten Sie höchstens im Thoraxröntgen bereits eine Lungenstauung sehen. Es gibt verschiedene Stadien der Lungeneinteilung, ganz egal für Sie, der Patient kriegt keine Luft, kann nicht flach liegen, Sie hören vielleicht ein Lungenödem, kann auch sein, dass er wirklich so weißliches, schäumendes Sputum bereits heraufbringt, wenn er wirklich schwer dekompensiert ist. Was ist für Sie entscheidend? Das können wir überspringen. Was ist für Sie entscheidend? Entscheidend ist, wie es dem Patienten geht. Entscheidend für Sie ist, wie ist der Blutdruck. Das ist ganz was Entscheidendes. Solange ein Patient, der links dekompensiert ist und linksherz insuffizient ist, ein Blutdruck von über 100 systolisch hat, steht Ihnen alles offen. Ist einmal unter 100, schaut schon blöd aus. Da sind Sie sehr, sehr limitiert in der Medikation. Also das ist was ganz Entscheidendes. Und wichtig ist, das zeige ich nicht jetzt, wie ist die Therapie? Das ist für Sie das Entscheidende. Also wichtig ist die Anamnese, wichtig ist, dass Sie schauen, wie es dem Patienten geht, wichtig ist, wie der Blutdruck ist. Was ist die Therapie? Die Therapie ist, Sie müssen schauen, dass der Patient Flüssigkeit verliert. Das ist das Entscheidende für den, weil der hat einfach für seine Herzleistung oder für seinen Klappenfehler oder was auch immer dahinter stecken mag, einfach zu viel Flüssigkeit an Bord. Sie müssen schauen, dass wir es rausbringen. Ist der Dialysepatient, ist es natürlich dramatisch, weil da müssen Sie warten, bis die Dialysemaschine in Angriff genommen worden ist und bis die funktioniert. Das ist eine sehr unangenehme Situation, weil Sie medikamentös kaum was tun können. Sind Sie froh, wenn ein Kardiolysepatient ist, dann haben Sie unter einem normalen Blutdruck, dann haben Sie viele Optionen. Option 1 ist Lasix IV. Üblicherweise wird da sehr, sehr sparsam umgegangen, was nicht gut ist. Weil ob Sie 40 Milligramm, 80 Milligramm oder 120 Milligramm verwenden, Sie können mit 120 Milligramm nichts falsch machen. Sie können aber mit 40 Milligramm was falsch machen. Wenn der eingeschränkte Nierenfunktion hat, die Sie unter Umständen nicht wissen, braucht er einfach eine höhere Dosis, damit die Niere auch anspricht auf die Gabe von Furosemid. Das heißt, 2 bis 3 Ampullen, wenn der links dekompensiert ist, sind auf alle Fälle drinnen. Ist er wirklich manifest links dekompensiert, dass der wirklich Sputum heraufbringt, schäumendes Sputum, so können Sie ruhig auch 250 Milligramm verwenden. Einfach, um hier rasch eine Wirkung zu erzielen. Sie müssen sowieso auf die Wirkung warten, 15, 20, 25 Minuten. Also erste Maßnahme Lasix. Zweite Maßnahme sind Morphine. Morphine haben 2 Vorteile. Der erste Vorteil ist, dass es einfach ein bisschen lösend ist und ein bisschen die Angst nimmt. Der zweite Vorteil ist, dass es die Vorlast senkt. Das ist ein ganz großer Vorteil der Morphine. Das heißt, der Patient wird beruhigt, seine Atmung wird etwas ruhiger und die Vorlast wird gesenkt. Das heißt, der Rückstrom von Flüssigkeit zum Herzen wird etwas reduziert. Morphine können subkutan gegeben werden, können aber auch IV gegeben werden. Ganz ein wichtiges Medikament. Drittes sind Nitrate. Nitrate, entweder als Spray, muss man vorsichtig sein, vor allem mit dem Blutdruckabfall, der ist dann schlecht oder gar nicht zu kontrollieren. Besser ist das Ganze intravenös zu geben in Form von einem Perfusor. Nitrate, was machen Nitrate? Nichts anderes als die Vorlast zu senken. Das heißt, der Rückstrom zum Herzen wird wieder einmal reduziert, senken auch ein bisschen den Blutdruck. Aber solange der Blutdruck halbwegs im neuen Bereich ist, können Sie vorsichtig auch mit Nitraten anfangen und die Vorlast senken. Und somit den Patienten aus der Dekompensation herausholen. Das heißt, wir haben Lasix, wir haben Morphine, wir haben Nitrate, wir haben die Sauerstoffgabe, das hilft ihm auch ungemein in Form Nasenbrille, wie auch immer. Der letzte Punkt ist dann die nicht meistens, wenn es geht, nicht invasive Beatmung mit einem positiven endexpiratorischen Druck, um den Patienten auch mit höheren Sauerstoffkonzentrationen zu versorgen und hier mit dem endexpiratorischen Druck auch dem Lungenödem entgegenzuwirken. Also LMNOP, ganz einfach, Lasix, Morphine, Nitrate, Sauerstoff als Oxygen und letztendlich auch auf der Überwachungsstation, Intermediate Care oder Intensivstation die nicht invasive Beatmung. Die ist vorzuziehen der invasiven Beatmung. Manchmal geht es aber nicht anders. Aber Sie können mit den ersten 4 Maßnahmen, Lasix, Morphinen, Nitraten und Sauerstoff, bereits sehr, sehr viel erreichen und den Patienten aus der Dekompensation herausholen. Alles klar? Wichtig ist, dass gehandelt wird in der Situation. Wie gesagt, mit dem Lasix können Sie nichts falsch machen. Mit wenig können Sie mehr falsch machen als mit mehr. Mit mehr können Sie gar nichts eigentlich falsch machen. Und die Morphine und Nitrate und Sauerstoff. Natürlich wird der Patient nicht liegen, sondern wird sitzen wollen. Lassen Sie ihm das, gestehen Sie ihm das zu. Das ist ganz wichtig, dass der Patient sitzen darf, weil sonst wird es ihm nur noch schlechter gehen. Die Überwachung der Ausscheidung ist ganz wichtig. Man sollte eine Rhythmusanalyse, einen Rhythmus durchführen. Und dann gibt es natürlich noch Maßnahmen, wenn die Herzleistung sehr schlecht ist, indem man hier positiv inotrope Substanzen gibt, ganz egal, was das ist, ob das Dopamin ist, ob Levosimendan ist, ob es Noradrenalin ist. Aber das ist dann in weiter Folge nicht so entscheidend für Sie. In der Akutsituation ist vor allem sein Lasix, Morphine und die Sauerstoffgabe das Entscheidende für Sie. Wichtig, anschauen, wie ist der Blutdruck. Wenn der Blutdruck über 100 ist, dann habe ich die Möglichkeit, vorsichtig, langsam Nitrate zu geben, um den Patienten zu entlasten. Wenn der Blutdruck unter 100 ist, dann brauche ich andere Maßnahmen, um hier aus dem Dilemma herauszukommen. Aber das ist nichts für die Station. Lasix oder Morphine und Sauerstoff sind trotzdem zulässig und sollten auch gegeben werden. Manche machen überhaupt einen sehr breiten Approach und geben dann noch eine antiobstruktive Therapie. Sehr viele Patienten, die links dekompensiert sind, imponieren in der Auskultation obstruktiv. Das ist einfach so. Die antiobstruktive Therapie beruhigt den Therapeuten, hilft dem Patienten eigentlich nicht. Aber man versucht halt alles. Wird sowohl Cortison als auch früher Eufilin gegeben. Also ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei, und den Rest haben wir schon besprochen. Elektrische Kardioversion kommt natürlich auch in Frage bei Patienten, die vor allem wirklich dekompensiert sind durch Tachykardies, Vorhofflimmern, und da kommt auch diese Maßnahme durchaus in Frage, wenn es notwendig sein sollte, um den aus der Dekompensation herauszuholen. Nächste Frage. Okay, also richtig sind die beiden. Refluxesophagitis macht in der Regel kein Fieber, macht zwar Beschwerden, aber kein Fieber. Kann aber Dyspne durchaus machen. Das ist das Einzige, das richtig ist. Die Herzinsuffizienz macht eigentlich kein Fieber. Zwar Luftnot, aber kein Fieber. Und die Pulmonalembolie, eines der Chamäleons in der Medizin, die kann durchaus zunehmende Dyspne machen und auch Fieber. Also denken Sie immer, wenn Sie einen Patienten haben mit rezidivierenden subfebrilen Temperaturen und mit ein bisschen Luftnot, durchaus kann eine Pulmonalembolie dahinter stecken. Also auch immer an das denken, und das wird meistens nicht gedacht. Aber Pneumonie und Pulmonalembolie sind die richtigen Antworten hier. Ganz kurz zur Pulmonalembolie. Eine schwerwiegende Erkrankung an und für sich mit unterschiedlichem Ausmaß. Je nachdem, wie viel von der Lunge in der Durchblutung behindert wird, ist natürlich die Klinik auch sehr, sehr unterschiedlich. Die Tromben kommen in der Regel aus der unteren Extremität oder der Beckenstrombahn. In der Beckenstrombahn sind oftmals die Veränderungen kaum oder schlecht nachweisbar. Und wenn sich hier Tromben lösen, dann gelangen sie über den rechten Vorhof, den rechten Ventrikel in die Pulmonalarterie, und je nachdem, wie groß sie sind, können sie kleinere Segmentarterien oder größere zentrale Pulmonalarterien verschließen. Das ist an und für sich die Pathogenese der Pulmonalembolie. Was ist das Problem der Pulmonalembolie? Je größer der Gefäßquerschnitt, der durch Tromben verschlossen wird, desto mehr wird der rechte Ventrikel beansprucht. Nur der rechte Ventrikel ist vom lieben Gott nicht so gebaut, dass er gegen einen hohen Druck ankämpft. Wir haben ein Niederdrucksystem im venösen System, wir haben ein Niederdrucksystem in der Lunge. Und der rechte Ventrikel ist gewohnt, gegen geringe Widerstände das Blut durch die Lunge zu pumpen. Kommt es jetzt zu einer Verlegung der Lungenstrombahn, so steigt natürlich die Arbeitsleistung des rechten Ventrikels an. Und es kommt dazu, dass der rechte Ventrikel, wenn es eine ausgedehnte, schwere Pulmonalembolie ist, nicht mehr in der Lage ist, das Blut von rechts nach links zu transportieren. Und wenn der rechte Ventrikel nicht in der Lage ist, das Blut von rechts nach links zu transportieren, kann auch der linke Ventrikel nichts weiter transportieren, und Sie haben eine Hypotonie und ein Schockzustandsbild. Das ist die Pathogenese hinter dem rechtsventrikulären Versagen bei einer massiven Pulmonalembolie. Das heißt, damit es dazu nicht kommt, müssen Sie entsprechende diagnostische Maßnahmen durchführen, oder Sie müssen entsprechende therapeutische Maßnahmen durchführen, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Der Verdacht auf eine Pulmonalembolie, das ist oft manchmal klassisch und manchmal ganz, ganz schwierig, wie zuerst geschildert, mit Fieber und ein bisschen Luftnot. Es kann über Wochen gehen, bis man da drauf kommt, weil der Patient von einem zum anderen gereicht wird und keiner an eine Pulmonalembolie denkt. Ja, also ein bisschen Fieber, ein bisschen Luftnot kann durchaus auch eine Pulmonalembolie sein. Es sind meistens mehrere kleine Pulmonalembolien, die den Patienten gar nicht so sehr einschränken, aber es kommt trotzdem zum Symptom des Fiebers. Das heißt, haben Sie einen Patienten, der Dyspne hat und schockiert ist, naja, dann ist eher Dilemma beieinander, dann müssen Sie eh rasch was tun. Die meisten Patienten sind zum Glück nicht schockiert und nicht hypoton, haben aber eine klinische Symptomatik und werden dann als Nicht-Hochrisikopatienten eingestuft. Das heißt, wenn Sie einen Verdacht auf eine pulmonale Embolie haben, ist das Erste, was Sie tun sollten, einmal die Wahrscheinlichkeit abschätzen, wie wahrscheinlich ist denn das wirklich. Ja? Hat er irgendwelche Risikofaktoren, hat er einen Auslandsaufenthalt gehabt, ist er mit dem Flugzeug geflogen, hat er Krampfadern, hat er schon mal eine pulmonale Embolie gehabt, hat er vor kurzem irgendeinen größeren operativen Eingriff gehabt, sei es eine Prostatektomie, sei es irgendeinen intraabdominellen Eingriff oder einen herzchirurgischen Eingriff, irgendwelche größeren Eingriffe, neurochirurgische Eingriffe oftmals. Das ist einfach zu überlegen. Und wenn hier eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine pulmonale Embolie vorliegt, aufgrund der Klinik und aufgrund der Anamnese, dann brauchen Sie eigentlich nicht lang herumfackeln und dann ist der nächste Schritt der Nachweis. Prinzipiell ist es so, dass bei einem Patienten, bei dem Sie den begründeten Verdacht auf eine Pulmonalembolie haben, der so lange als solches behandelt werden soll, bis Sie das Gegenteil bewiesen haben. Weil der ist in einer Situation, der vielleicht momentan noch kompensiert ist, aber der nächste kleinere Pulmonalembolie kann das zum Dekompensieren führen. Also, solange Sie den hochgradigen Verdacht oder den wirklichen Verdacht auf eine Pulmonalembolie haben, gehört er auch als solches behandelt, bis Sie das Gegenteil bewiesen haben. Ist ein hochgradiger Verdacht vorhanden, so ist heutzutage in erster Linie die CT-Angiografie anzustreben. Warum die Angiografie und nicht die nuklearmedizinische Methode der Lungenszintigraphie? Weil erstens in der Nacht selten eine Lungenszintigraphie zur Verfügung ist, am Wochenende auch nicht zur Verfügung ist und nicht alle Häuser eine Nuklearmedizin haben. Deshalb hat sich eigentlich das etabliert, dass man heutzutage in erster Linie eine CT-Angiografie macht, die Pulmonalarterien darstellt, schaut, wo Perfusionsausfälle sind und entsprechend die Pulmonalembolie diagnostizieren kann, also beweisen kann oder aus der Arbeitshypothese herausnimmt. Deshalb die Angiografie. Sie können aber genauso gut eine Lungenszintigraphie machen, wenn Sie die Möglichkeit im Haus haben, spricht gar nichts dagegen, auch qualitativ sehr gut und gleichwertig. CT-Angiografie geht schnell, ist natürlich mit Kontrastmittel verbunden, keine Frage. Haben Sie es nachgewiesen, die Pulmonalembolie sollten Sie als solche behandeln, da kommen wir noch drauf zurück. Haben Sie es ausgeschlossen, brauchen Sie nichts behandeln, können Sie die Behandlung abbrechen und andere Ursachen suchen. Anders schaut es aus, wenn Sie eine niedrige Wahrscheinlichkeit haben oder eine mittlere Wahrscheinlichkeit für Pulmonalembolie. Also so eine verhatschte Geschichte, hat ein bisschen eine Luftnot, im EKG ist vielleicht ein neu aufgetretener inkompletter Rechtsschenkelblock. Man weiß nicht genau, hat eine Autobusreise hinter sich, aber hat nie Beschwerden gehabt, keine geschwollenen Füße gehabt. Also wenn das so eine verhatschte Geschichte ist, dann ist der nächste Schritt, dass Sie das D-Dimer bestimmen. Die D-Dimer-Bestimmung ist nichts anderes, als dass Fibrinogen-Spaltprodukte bestimmt werden. Und es wird geschaut, ob irgendein Thrombus im Körper vorhanden ist. Es gibt natürlich auch andere Gründe, warum D-Dimer erhöht sein kann, aber mit der Klinik und mit dem D-Dimer können Sie schon ein bisschen was einmal weiter nachweisen. Und ist dieses D-Dimer negativ, so ist die Wahrscheinlichkeit einer Pulmonalembolie eigentlich gering. Und ist das D-Dimer positiv, so ist der nächste Schritt wiederum der Nachweis der Pulmonalembolie mittels Angiografie oder auch der Lungenszintigraphie.
Ich habe nur eine Frage. Also wenn man jetzt auf der Chirurgie arbeitet und dort einen adipösen Patienten hat, der schon öfter einen Herzinfarkt gehabt hat und auch Stents hat und der hat zum Beispiel eine größere Operation gehabt, also einen Magenbypass, und wenn ich jetzt in der Nacht zu dem hinkomme und der hat Atemnot und Brustschmerzen, wäre dann die Reihenfolge, zuerst ein EKG zu machen, dann Blut abzunehmen und während man auf die Laborwerte wartet, dabei schon die CT-Angiografie zu planen? Oder also wenn man jetzt einfach nicht sicher ist, ob das jetzt eine Pulmonalembolie oder ein Herzinfarkt ist?
EKG ist einmal, Anamnese-EKG ist wichtig. Mit dem D-Dimer wird man in der Situation nicht viel anfangen, das wird positiv sein. Postoperativer Patient, die haben alle ein positives D-Dimer. Also das kann man in der Situation vergessen. Ja. Aber allein durch die Situation, dass er operiert worden ist, dass er im Bett liegt und unter Umständen die Thromboseprophylaxe vergessen worden ist, macht es hochwahrscheinlich, dass er unter Umständen eine Pulmonalembolie dahinter steht. Und da ist der nächste Schritt eigentlich konsequenterweise die CT-Angiografie. Also das ist ein klares Vorgehen, straightforward. Und sollte man nicht warten. Also D-Dimer ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Es gibt ja verschiedene Scores wiederum, mit der man die Wahrscheinlichkeit einer Pulmonalembolie einschließen kann. Im Prinzip geht es natürlich bei allen um klinische Parameter und auch um anamnestische Parameter. Es gibt zwei von Wells diesen Score, diese Originalversion und Simplified Versions. Im Prinzip sind das alles Dinge, ja, wenn einer Blut spuckt plötzlich und keine Luft kriegt, dann mag durchaus eine Pulmonalembolie dahinter stecken. Wenn er irgendein Malignom hat, dann kann das ein paraneoplastisches Syndrom sein, ist das wiederum hochwahrscheinlich. Sinus-Tachykardie macht das ganz wahrscheinlich. Also es sind eigentlich klinische Parameter, die in diese Scores eingehen. Und auch das Ausmaß der Pulmonalembolie, das sind alles klinische Parameter, die da eingehen. Die helfen uns aber in der Akutdiagnostik gar nichts, weil da geht es nur darum, wie sind seine Beschwerden und was kann ich therapeutisch machen. Natürlich gibt es Risikofaktoren für das Auftreten von Pulmonalembolien, wie wir eh schon jetzt mehrfach erwähnt haben. Pille-Hormonersatztherapie plus Rauchen vor allem, das ist natürlich eine ganz blöde Kombination. Längerfristige Reisen, Malignome. Eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, auch ein Risikofaktor, nephrotisches Syndrom bei Patienten, sind alles Risikofaktoren für Thrombosen und letztendlich auch für die Thromboembolie. Gut, klinisch hochgradiger Verdacht auf eine Pulmonalembolie, positives D-Dimer, was ist rasch zu tun? Das haben wir schon einmal ein bisschen angesprochen, aber vielleicht geht's da, kommt noch was dazu. Gut, okay, ja, passt gut. Echokardiographie ist sicherlich hilfreich, wenn ich das Tool zur Verfügung habe und unkompliziert zur Verfügung habe, kriege ich einen Eindruck über die Rechtsherzfunktion, wie ausgeprägt die Pulmonalembolie unter Umständen ist. Es gibt auch Tromben, die man, so flottierende Tromben, die man manchmal sehen kann. Also gibt einige Dinge, aber Echokardiographie ist sicherlich gut, aber keine Notwendigkeit. In dem Fall, der gerade geschildert worden ist, postoperativer Patient und bariatrische Chirurgie mit Verdacht auf akute Dyspneumonie, Verdacht auf Pulmonalembolie. Hier ist sicherlich das einzige richtige DCT pulmonalis Angiographie, weil mit der Antikoagulation tue ich mir da schon einmal schwer. Dass ich den vorweg antikoagulieren und nachher erst die Angiographie mache, ist problematisch beim postoperativen Patienten. Also da muss die Diagnose wirklich hart sein und gesichert sein, damit ich nachher auch weiter therapieren kann. Und die Therapie mit niedermolekularen Heparinen ist sicherlich auch was ganz vorne weggehört, wenn der hochgradige Verdacht ist, weil solange der Verdacht besteht und keine Kontraindikation gegen eine Therapie besteht, sollte der Patient als solches auch therapiert werden. Gut, ganz kurz noch zur Klinik der Pulmonalembolie. Sie sehen das hier aufgeschlüsselt an 2000 Patienten versus 500 Patienten. Bei denen ist die Pulmonalembolie nachgewiesen, bei denen ist die Pulmonalembolie nicht nachgewiesen. Beide haben Dyspnoe gehabt und Sie sehen, dass eigentlich die klinischen Zeichen ziemlich auslassen. Sie haben in beiden Patientengruppen eigentlich das fast nahezu dieselben Prozentzahlen. Also die Klinik ist oftmals ganz, ganz schwierig bei der Pulmonalembolie. D-Dimer haben wir schon gesprochen, dass das von Bedeutung ist, auch für die Therapie. Zur Therapie selber. Im Prinzip ist die Therapie einfach. Einfach ist dann, wenn die Pulmonalembolie nachgewiesen ist. Ja? Weil dann gehört der Patient, wenn keine Kontraindikation besteht, oral antikoaguliert. Außer es ist ein Tumorpatient, den muss man mit niedermolekularen Heparinen behandeln oder Makoma. Die Akuttherapie, da sind sicherlich die niedermolekularen Heparine das günstigste. Wiederum Enoxaparin mit 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht zweimal täglich oder 1,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht einmal täglich. Das ist eigentlich die Therapie, die sich in den meisten Häusern durchgesetzt hat in der Therapie der akuten Pulmonalembolie. Heparine haben sich deshalb nicht durchgesetzt, weil sie schwer zu steuern sind. Sollten Sie einen Patienten oder sollte es der Wunsch sein, dass der Patient mit Heparin, mit konventionellem Heparin behandelt wird, so gibt es eine Untersuchung, die glaube ich, 1999 oder was gemacht worden ist, wie antikoaguliere ich einen Patienten mit Heparin, damit er wirklich in den therapeutischen Bereich kommt. Und das ist ganz einfach, Bolus mit 80 Einheiten pro Kilogramm und der Perfusor mit 18 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht. Und dann kontrollieren Sie noch 2 Stunden die PTT und schauen, ob er im therapeutischen Bereich ist. Und mit dieser 80-18-Regel haben Sie eigentlich die meisten Patienten wirklich im therapeutischen Bereich. Thrombolyse kommt nur dann in Frage, wenn der Patient im Schock ist. Wenn der Patient schockiert ist, wenn es eine massive Pulmonalembolie ist, dann kommt an und für sich die Thrombolyse in Frage. Hier wird in der Regel RTPA verwendet und wird über 2 Stunden als Dauerinfusion gegeben. Gibt es Schemata, ist relativ einfach zu applizieren und problemlos. Ist es keine massive Pulmonalembolie, aber doch eine ausgeprägte Klinik, So haben wir die orale Antikoagulation, wobei heutzutage eigentlich die Patienten mit einem DOAC oder NOAC behandelt werden und nicht mehr unbedingt mit Marcomar oder Syndrom. Vorteil der oralen Antikoagulantien mit den DOACs oder NOACs ist, wenn sie das beginnen, haben sie in 2 Stunden die volle Wirkung. Beim Marcomar-Syndrom dauert es Tage, bis sie im therapeutischen Bereich sind. Es sind eigentlich alle vier zugelassen zur Behandlung der Pulmonalembolie. Wobei am unkompliziertesten die Anwendung vom Apixaban und vom Rivaroxaban ist, weil ich hier keine Überlappung mit einem niedermolekularen Heparin oder Heparin brauche. Edoxaban und Dabigatran, die verlangen beide eine Therapie für einige Tage mit einem Heparin. Also die einfachste Variante ist Apixaban oder Rivaroxaban in der entsprechenden Dosierung. Also wenn in der Ordination jemand kommt und der hat den Verdacht auf eine Pulmonalembolie, der hat ein positives D-Dimer, im Echo muss er nicht unbedingt was auftreten haben, aber ich habe den hochgradigen Verdacht auf eine Pulmonalembolie, kann man sofort mit einem NOAC oder einem DOAC anfangen, wenn er keine Kontraindikation hat und sie haben innerhalb von kürzester Zeit die Wirkung. Ich habe Ihnen hier die Dosierungen kurz zusammengestellt. Die Substanzen werden nicht nur bei der Pulmonalembolie verwendet, sondern auch bei der venösen Thrombose oder der Prophylaxe der venösen Thrombose und beim Vorhofflimmern. Sind mittlerweile seit 10 Jahren am Markt, mit Ausnahme vom Edoxaban des Lixianes, noch nicht so lange am Markt. Sind gut etabliert und haben sich auch gut etabliert und ganz gut gefestigt und machen ausgezeichnetes Wirkung, haben ein ausgezeichnetes Wirkungsprofil. Gut, ja, das werden wir überspringen. Wichtig ist, dass Sie daran denken an die Pulmonalembolie. Das ist auch was man... Bitte.
Bei Schwangeren ist es Heparin oder NMH?
Bei Schwangeren an und für sich ist Heparin der Vorzug zu geben. Niedermolekulare Heparine gehen dann auch, aber nicht unbedingt im ersten, zweiten Monat. Aber bei Schwangeren in erster Linie Heparin. Auch bei Herzklappenträgern. Heparin, wenn sie nicht antikoaguliert sind. Also wichtig ist, dran zu denken. Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz kurz noch zum EKG und akute Pulmonalembolie. Sensitivität und Spezifität ist, je nachdem, welche EKG-Veränderungen haben, nicht so machtig hoch. Ein hartes Kriterium mit einer hohen Sensitivität und Spezifität sind negative T-Wellen von V1 bis V4 mit entsprechender Klinik und entsprechender Labordiagnostik. Das ist ein hochgradiger Verdacht, den können Sie damit erhärten. Alle anderen Zeichen, die so in der Literatur und auch in den Lehrbüchern angegeben werden, da lässt die Sensitivität und Spezifität ziemlich aus. Aber ausgeprägte Pulmonalembolien gehen sehr häufig mit negativen T-Wellen in den Ableitungen V1 bis V4 einher und haben eine ganz gute Sensitivität und Spezifität. Gut, da haben wir eh schon drüber gesprochen. Gut, Thoraxschmerz. Wieder was zum Nachdenken. Okay, interessant. Gut, also was haben wir? Wir haben einen Patienten nach einem großen chirurgischen Eingriff, der thorakotomiert worden ist, hat jetzt ein bisschen Fieber, Sinustachykardie, Blutdruck ist eher im unteren Normbereich. Was ist das Wahrscheinlichste, was ist das Erste, was ich mir bei dem anschaue? Wo ist er denn operiert worden? Am Herzen. Also wird das Erste sein, dass ich natürlich aufs Herz schaue, ob nicht da irgendwer der Chirurg was vergessen hat, vielleicht eine Nachblutung oder Perikarderguss. Also die Echokardiografie ist in dem Fall das Erste. Da brauche ich sonst einmal nichts anderes. Da muss ich einmal das Echokardiogramm machen, um zu schauen, ist denn da irgendwas dahinter. Meistens oder häufig ist es ein Postkardiotomie-Syndrom, ein Perikarderguss, vielleicht auch Pleurakus. Also das ist einmal von der Häufigkeit her das Einzige, was ich in der Situation brauche. Ist das unauffällig und hilft mir das nicht weiter, dann kann ich mir überlegen, was ich tue. Ja? Aber das ist das Erste, der ist am Herzen operiert und somit werde ich ihm als Erstes auch aufs Herz schauen. Weil wenn einer am Bauch operiert worden ist, machen Sie auch zuerst einen Bauchultraschall, um zu schauen, was da drinnen los ist. Ja, also einfach denken, dann funktioniert das. Es ist nicht schwierig. Ja? Also, internistischer Notfall, Thoraxschmerz im Prinzip ist auch das wiederum eine Sache, die sehr, sehr viel, wo sehr viel dahinter sein kann und manchmal relativ wenig rauskommt. Vor allem dann, wenn es irgendwelche vertebrogene Schmerzen sind, Verspannungen sind, dann kann das oftmals problematisch oder einfach zu lösen sein. Aber im Prinzip alles möglich. Ein gravierender Notfall sind natürlich die Aortendissektionen. Aortendissektionen sind was Dramatisches, nämlich einerseits für den Patienten, weil das heftige Schmerzen sind, heftige Thoraxschmerzen sind, die manche Patienten beschreiben, so wie wenn jemand mit dem Messer da in den Brustkorb sticht. Es ist eine ganz unangenehme Situation auch für den Betreuenden, weil da läuft die Zeit und da muss man auch rasch reagieren und man muss das wahrnehmen und wahrhaben. Also wenn ein Patient mit heftigen Thoraxschmerzen kommt, die vorn sein können, die hinten zwischen den Schulterblättern sein können, die unter Umständen auch ins Abdomen nach unten ausstrahlen, so muss man, und unter Umständen der Hypertoniker ist und auch hypertensive Blutdruckwerte gehabt hat, so muss man auch an die Aortendissektion denken. Das ist ganz was Entscheidendes und ganz was Wichtiges. Die diagnostische Domäne ist da wiederum das CT, mit dem können Sie sehr, sehr rasch sehr viel erfassen. Natürlich im Vorfeld, in der Abklärung, wird man natürlich auch trachten, eine Echokardiografie zu bekommen. Unter Umständen kriegt man hier schon die ersten Eindrücke, vor allem wenn es eine Typ-A-Dissektion ist, also eine Dissektion der Aorta Aszendens, in die die Aortenklappe mit einbezogen sein kann, indem die insuffizient wird. Und manchmal präsentieren sich die Patienten auch mit einem akuten Hinterwandinfarkt, weil wenn, dann meistens die rechte Kranzarterie in die Dissektion mit einbezogen ist. Aber klassisches Zeichen ist ein akuter, heftiger, anhaltender Thoraxschmerz, der einem Tier dann zu denken gibt. Hier die klassische Aortendissektion Typ A, das heißt, diese Dissektion beginnt im... Grüß Gott. Die Dissektion fängt in der Aorta Aszendens an, kann bis über den Aortenbogen nach in die Bauchaorta hinuntergehen, kann aber allerdings auch nur auf die Aorta Aszendens beschränkt sein. Die Typ B-Dissektion geht klassischerweise distal der linken Arteria subclavia ab und beinhaltet die Aorta thoracalis und kann bis in die Abdominalaorta bzw. auch in die Liacalarterien nach unten ziehen. Das sind die beiden klassischen Formen der Aortendissektion. Ganz egal, beide Formen gehen mit heftigen Thoraxschmerzen einher. Bei der Typ-A-Dissektion ist natürlich die große Gefahr der Perikardtamponade, wenn hier Blut austritt, vor allem wenn diese eine Dissektion, die Dissektion sehr nahe an der Aortenklappe auftritt, kann es durchaus zur Perikardtamponade und zu einem Perikarderguss kommen. Auch hier die Echokardiografie wegweisend, einerseits in der Feststellung des Perikardergusses, aber auch andererseits in der Feststellung des Ausmaßes des Perikardergusses. Perikard selber ist ja, wenn der Perikarderguss akut auftritt, eigentlich nicht sehr dehnungsfähig. Hier reichen wenige 50, 100 Milliliter, um hier den rechten Ventrikel bereits zu komprimieren, weil das Perikard einfach nicht nachgibt. Es gibt aber auch chronische Perikardergüsse, wo die langsam entstehen. Da können 1,5, 2 Liter auch drinnen sein. Aber wenn das akut auftritt, ist das Perikard eine relativ starre Struktur und kann zu hämodynamischen Beeinflussungen durchaus führen. Aber klassisch der heftige Thoraxschmerz, der wahrgenommen wird. Wie gesagt, Hinterwandinfarkt, Aortenklappeninsuffizienz ist eine Komplikation und weitere Komplikationen sind vor allem neurologische Ausfälle. Neurologische Ausfälle vor allem dann, wenn die Dissektion über den Aortenbogen drüber geht und die Arteria carotis communis links oder rechts mit einbezogen werden. Auch hier gibt es dann Dissektionslamellen unter Umständen und der Patient kann sich zusätzlich mit einer neurologischen Ausfallssymptomatik präsentieren. Also das ist bei der Aortendissektion, bei der Typ-A-Dissektion im Prinzip alles möglich und das muss klinisch letztendlich eigentlich auffallen und erhoben werden. Ja, Therapie ist ganz klar, das ist ein chirurgisches Vorgehen bei der Typ-A-Dissektion, da gibt es eigentlich keine anderen Möglichkeiten. Bei der Typ-B-Dissektion kommt es ein bisschen darauf an, wie das Ausmaß ist, da wird sehr häufig eine konservative Therapie dann stattfinden, unter Umständen auch eine Stent-Implantation in der Aorta thoracalis oder Abdominalis, je nachdem wie die Ausprägung ist, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber das ist etwas, was wirklich was für den Patienten einschneidendes ist, aber auch für Sie ein einschneidendes Erlebnis sein wird, wenn der Patient mit der Aortendissektion kommt mit diesen heftigen Beschwerden. Denken Sie dran und fahren lassen Sie, wenn es geht, eine Echokardiographie, aber sehr, sehr rascher CT-Angiographie der Aorta, um hier das einmal auszuschließen oder festzustellen. Manchmal kommen solche Dinge natürlich gern in der Nacht. Da ist es manchmal so, dass man über seinen eigenen Schatten springen muss und Dinge angehen muss, wo man sich nicht sicher ist, ob das rauskommt, was man vermutet. Aber wenn es dann rauskommt, ist es umso besser, dass man es gemacht hat. Und wenn das nicht herauskommt, dann ist dem Patienten zumindest kein Schaden zugefügt worden. Also man muss ein bisschen hier das Denken vielleicht dann verlagern. Gut, so viel zur Aortendissektion und zum Thoraxschmerz.